Und dann habe ich irgendwann das Profilbild eben geswitcht für mich und habe gesagt, ich brauche das nicht als Reminder für mich auf dem Display, um das jeden Tag zu sehen, sondern ich habe da meinen Hund als Hintergrundfoto. So, das beruhigt mich, das ist mein kleiner Buddy und das ist gut für mich und das tut mir gut. Und dann hat irgendwann meine Frau gesagt, sag mal, du hast ein neues Profilfoto, was ist los? Hast du jetzt mit allem abgeschlossen? Habe ich was verpasst? Sag ich, nee, ich glaube tatsächlich, dass wir eben da einen guten Vibe haben und dass ich nicht mehr das als Reminder brauche, sondern ich habe den Reminder, glaube ich, eben so im Herzen, dass ich weiß, dass es so gut ganz läuft. Und kurz danach kam dann tatsächlich der zweite Stern.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Es ist irgendwie dieses Jahr auch so die Rückkehr zu alten Städten, wo ich schon mal war. Ich war ja schon mal hier. lang ist her auch. Ich glaube, es ist eins von den ersten 10 oder 15 Folgen gewesen.
Oh. Da war ja mal damals. Ja. Ich wollte gerade sagen, viel Möglichkeit haben wir nicht, gastronomische Karlsruhe.
Damals im Tabayama beim Igor. Glaube ich, gibt es aber tatsächlich gar nicht mehr. Ah. Und ich bin wieder zurück in Karlsruhe und heute bei einem Zwei-Sterne-Restaurant in Karlsruhe gibt es ja jetzt auch nicht so viel. Dementsprechend wisst ihr wahrscheinlich auch schon, wo ich bin. Und die Person, die heute bei mir zu Gast ist, hat ja auch vor ein paar Jahren so eine traurige, glückliche, komische Berühmtheit erlangt. Werden wir vielleicht so ganz ohne die Geschichte geht es wahrscheinlich nicht mehr bei dir.
Na, ich glaube, viele haben das immer noch im Kopf, ja.
Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Thorsten Bender.
Dankeschön. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, dann arbeiten wir es gleich mal vorne weg.
Gleich weg, Bucketlist, Haken dran, dann Feierabend. Dann kann man einen Haken dahinter
machen. Sehr gut. Du hast ja so ein bisschen Berühmtheit erlangt, sag ich jetzt mal. nicht bei deiner ersten Gala, sondern bei der zweiten. Ja, ja. Was ist damals passiert? Jeder kennt eigentlich die Geschichte, aber du darfst es jetzt trotzdem selber nochmal erzählen.
Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele die Geschichte kennen, aber wir erzählen sie auch wirklich immer noch sehr häufig, weil viele Gäste nachfragen. Und wurde bekannt, dass die Veranstaltung das erste Mal in Karlsruhe stattfindet, weil sie sonst war früher in Berlin. Und dann haben sie gewechselt und sind nach Karlsruhe gekommen. Das wurde bekannt und dann hatte der Michelin angefragt, tatsächlich für einen Videodreh, weil sie praktisch die herausragenden Persönlichkeiten der Stadt Karlsruhe in einen kleinen Werbeclip packen wollten. Das war der beste Metzger, der beste Bäcker, die beste Bar, ein super guter Käseladen auf dem Gutenbergplatz. Und damals waren wir das einzigste Restaurant mit einem Stern in Karlsruhe und darum haben sie uns angefragt als Restaurant, ob wir Zeit haben, 1,5 Stunden Zeitfenster. Sie kommen mit einem Team, kurze Videosequenz in der Küche, kurzes Interview, weil sie ein Image schön machen möchten. Die Anfrage kam Ende Januar. Also viel zu früh für die Gala, weil die im April war. Der Termin war bekannt, für uns war das absolut fein, weil das war eine offizielle Anfrage aus Paris. Dann kam Mitte Februar das ganze Team, höchst professionell, 2,5 Stunden, genau nach Zeitplan, alles eingehalten. Haben das eher so alles aufgenommen und sind gegangen. Und wirklich eine Woche später kam dann tatsächlich die Einladung vom Michelin für die Gala, aber allerdings so als Presseeinladung. Ähnlich wahrscheinlich, wie sie die Influencer bekommen oder die Werbepartner bekommen, auch als Dankeschön eben, dass wir bei der ganzen Sache mitgemacht haben, so als Danke, dass wir dann auch praktisch den Clip vor Ort nochmal sehen, wie der da abgespielt werden soll. Und wir haben uns da auch wirklich nichts gedacht, von wegen, Mensch, oh, klar, wir kriegen einen zweiten Stern, weil viel zu früh, also Mitte Februar für April, jeder weiß, wann die Einladung ungefähr für eine Auszeichnung rausgehen. Also ich glaube, wenn es eine Woche vorher rausgeht, ist es früh, meistens eher so 3 bis 4 Tage, um das Ganze auch so ein bisschen geheim zu halten, was auch was glaube ich ganz schön ist, dass es eben nicht zu früh gespoilert wird. Und wir waren dann eingeladen und irgendwie kam es dann dazu, dass es kam nochmal ein E-Mail-Verlauf und dann haben wir gefragt, Mensch, wir haben 2 Plätze bekommen, aber das Team ist ja nicht so groß, wie ihr wisst, können wir vielleicht noch 2 mitbringen, das war mein Zuschiff für meine Restaurantleitung, dass wir die vielleicht mitnehmen können, wäre das vielleicht möglich, weil wann kannst du mal auf eine Veranstaltung, so, das ist glaube ich so once in a lifetime für einen Koch, aber auch für einen Gast oder für einen Neutralen, der so ein bisschen im Thema drin ist, der möchte, glaube ich, da schon mal so Mäuschen spielen. Wie läuft es da ab, so eine Zeremonie? Was passiert da? Wie aufgeregt? Wann siehst du? So, ich glaube, das ist sau interessant auch für Außenstehende. Und dann haben wir eben gefragt. Und dann hieß es natürlich, so nach einem Tag Wartezeit kam die E-Mail zurück. Nee, klar, ihr könnt auch zu viert kommen, weil Kapazität ist noch da. Wir haben uns immer noch nicht dabei gedacht. Und nach hast du dann von Kollegen, ich habe eine Einladung bekommen und so. Das ist, aber welche Kategorie und so. Dann hast du auf diese Einladung, die ist praktisch immer, ich glaube, grün, blau und orange, so Farbkategorien, wo die eben sitzen, ob das eben Pressevertreter sind, ob das Ehrengäste sind oder eben Köche sind oder Köchinnen, die ausgezeichnet werden. Und wir saßen in einer ganz anderen Kategorie. Also für uns war das absolut fein. Wir hatten auch null Hintergedanke irgendwie, dass wir da eine Auszeichnung bekommen. Also für uns war das alles so, es war ein Dienstagabend, wir haben Ruhetag, wir treffen Kollegen, das ist wie ein Klassentreffen, da freut man sich drauf und es gibt genug Kaltgetränke und man hat einen schönen Nachmittag. Und dann war das schon komisch beim Reinkommen, weil dann hieß es auf einmal so von der örtlichen Nachrichtenagentur hier, von der BNN, von der Zeitung, die gesagt hat, wir sehen uns ja nachher noch für ein kleines Interview. Sag ich, ja klar, warum nicht, ich bin da, alles fein. Und wir haben uns dann die ganze Zeit, also wir waren total unbefangen und haben uns irgendwie keine Gedanken gemacht, warum wir überhaupt da sind. Und ich glaube, alle um uns herum haben es irgendwie gewusst, außer wir. Und haben uns auch wirklich so, weil ich immer ganz gerne am Rand sitze, auch wenn wir mal ins Kino gehen oder so bei Veranstaltungen, sitze ich immer so ganz gerne am Rand. So und nicht so mittendrin, weil ich, dann kannst du rausgehen oder keine Ahnung was und hast ein bisschen deine Ruhe. Und dann saß du auch ganz am Rand und dann ging die Veranstaltung los. Und dann stand so der erste Dialog, war dann, er stand mal neben mir, der Moderator, der Aloysia Hoehn. Und du hast schon so gemerkt, so tolle Veranstaltung. Und auf einmal stand halt neben mir, wo die zwei aufgerufen wurden und hat dann so das Gespräch mit mir gesucht, warum ich denn eigentlich hier bin und warum ich denn, was ich denn hier mache. Und dann habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Ich glaube, das hat man auch an der Reaktion gemerkt, dass wir da nicht irgendwie auf dem Plan hatten, dass wir da jetzt auf die Bühne dürfen, sondern für uns war das wirklich eine Überraschung. Und ich glaube, das ist für jeden Koch ein Ritterschlag, dass du den zweiten Stern bekommst. Aber ich glaube, in der Selbstständigkeit nach der Pandemie, also das war anderthalb Jahre nach der Pandemie, wo wir 10 Monate das Restaurant am Stück zu hatten, ist das, glaube ich, nochmal eine andere Kiste, wenn du sagst, wir haben das da wirklich geschafft und aus eigener Kraft.
Aber davor gab es ja noch einen kurzen Tiefschlag.
Genau, weil er gesagt hat, ich wurde von der Liste der Einsterner gestrichen. Aber ich gucke wirklich, also wenn ich Veranstaltungen, wir gucken wirklich im Team auch wirklich viele Übertragungen an vom Guide Michelin, weil es ist einfach interessant, was passiert international, du kriegst das ein bisschen was mit und so. Und sie haben noch niemals, und ich glaube, das wird auch niemals der Guide machen oder generell ein Restaurantführer machen, jemand öffentlich demütigen und sagen, oh Mensch, du hast was verloren, wir nehmen dir was weg. Ich glaube, das ist schlimm, wenn sowas passiert, da geht es um Existenzen, da geht es um, da hängt vieles dran und warum soll denn da so jemand sagen, ey, komm hier vor allen, noch live übertragen, keine Ahnung, die haben 1 Million Views, glaube ich, bei so einer Live-Übertragung, so, du verlierst den ersten Stern und hier, du gehst ohne nach Hause. Von da hat er dann noch die Kurve bekommen und gesagt, dafür sind wir auf der Liste der 2 Sterne und ich soll noch bitte auf die Bühne gehen und von daher war mir dann klar, wo er gesagt hat, wir wurden von der Liste der 1 Sterne gestrichen, war mir klar, was passiert, weil dafür ist, ich glaube, dafür haben wir auch zu viel gemacht, um den Stern zu verlieren.
Aber kurzzeitig nochmal Puls gekommen?
Wo dieser Satz gefallen ist, war mir klar, also ich habe dann eher dann kapiert, so, okay. Oh shit, echt? So, weil wir halt, das ist vergleichbar ähnlich mit dem ersten Stern. Also der erste Stern, der hat es war dienstags die Veranstaltung in Berlin, das Datum war auch bekannt. Und wir waren zu zweit in der Küche und es war ein Samstag, wir waren voll im Mise en Place. Und auf einmal klingelt mein Handy und ich habe wirklich zu meinem Zuschef gesagt, ey Manuel, welcher Depp ruft denn jetzt schon wieder auf dem Handy an? So wirklich so grundgenervt, wo du genau gewusst hast, wir müssen noch so ein bisschen für den Abend produzieren. Und dann hieß es am anderen Apparat einfach so, ja, Ralf Linkenflügel hier vom Guide Michelin. Und du denkst so, scheiße. Und genauso wie er uns da von den Socken geholt hat, weil dann war erstmal, glaube ich, so 1,5 Stunden Kochen nicht mehr möglich, war es ähnlich da, weil du hast damit nicht gerechnet und dann ist es so, bam, hier, viel Spaß. Also ich glaube, wenn du die Einladung kriegst, jetzt egal, ob du keinen Stern hast, ob du einen hast, ob du zwei hast und kriegst die Einladung von Guide Michelin, so in Schriftform, ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen zusammenrechnen. Das ist ja nicht wie in Skandinavien oder in Holland und Benelux, wo alle eingeladen werden und keiner weiß, was passiert, sondern es werden ja tatsächlich schon nur die eingeladen, wo was passiert. Entweder du kriegst den ersten Stern, den zweiten Stern oder deinen dritten Stern oder halt einen grünen Stern oder eine Mentor-Auszeichnung oder irgendwas, aber dafür, ich glaube, das kann jeder selber einschätzen, für was er, glaube ich, steht und für was er selber gerade arbeitet. Und von daher, glaube ich, war das nochmal krasser, so dieses von 0 auf 100 und hier habt dann viel Spaß. Und
ich warte ja übrigens noch auf meine Einladung. Ihr habt das dritte Mal jetzt die Chance. Ich bin das ja proaktiv nach dem letzten Jahr angegangen, hab mal hingeschrieben, ey, egal, ob mich gibt.
Letztes Jahr hast du aus Frankfurt einfach hingestellt und gewunken und gesagt, hey, lass mich rein, oder?
Bis jetzt hat es noch nicht geklappt, aber nachdem ich jetzt eine E-Mail hingeschrieben habe, müssten sie jetzt wissen, dass es mich gibt. Jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr passiert. Hier noch der Wink mit dem Zaunfall, ich bin so ein Sofa-Ort.
Es ist wirklich, ich glaube, das ist vergleichbar für einen Schauspieler, vielleicht mit den Oscars, also gar nicht dieser rote Teppich und dieses Pompöse, sondern es knistert wirklich vor dieser, bevor alle rein dürfen, man kennt sich, man begrüßt sich, keiner weiß genau, bist du eingeladen, wenn du vielleicht ein Ehrengast bist. So, das ist ja wirklich das so, es ist schon eine ganz eigene Stimmung und ich glaube, jeder Koch, der das macht und der darf da einmal hin oder egal was, das ist das Schönste in seinem Leben. Also ich hatte zwei super Erinnerungen an beide Veranstaltungen und schauen wir mal, vielleicht kommt noch eine dritte dazu.
Die nimmt ja auch keiner mehr, die Erinnerungen.
Also Nein,
das sind ja Sachen fürs Leben.
Genau, das ist das, wo du sagst, selbst wenn du sagst, ich hänge das Ganze an den Nagel, wir haben genug von der Selbstständigkeit und wir hören auf damit, das nimmt ja keiner mehr. Das ist für Karlsruhe, sag ich mal, für die Geschichtsbücher geschrieben, dass wir die Ersten sind, die zwei Sterne gekocht haben. Ob es danach noch einer macht, mal gucken. ob das nochmal antut, aber...
Ja, jetzt, kurz nachdem jetzt die Folge herauskommt, ist ja auch wieder Sterneverleihung im Juni dieses Jahr wieder. Mhm. Wie ist das? Hast du wieder auf dem Schirm?
Ich halte mich da immer ganz dezent raus. Ja, was soll ich... wenn du jetzt sagst, Mensch, ich glaube, der kriegt den zweiten. Ich glaube, der kriegt den dritten. Keine Ahnung. Dann der mag den, der mag ihn nicht. Ich halte mich da raus. Und wir sind wahnsinnig gern auch Gäste. Wir gehen, glaube ich, viel essen. Also nicht nur in Deutschland, sondern... Ich glaube, man sollte immer über den Tellerrand hinausschauen. Aber ich glaube, wir haben sau viele talentierte Köche im Land. Und ich glaube, das Niveau in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Was meiner Meinung nach aber auch mit dem Personalmangel zusammenhängt, wenn du überlegst, jetzt werden Küchenchefs, die werden jetzt auf einmal 25, 26, die sind jetzt Küchenchef. Die waren früher, wenn sie Glück hatten, Chef de Party im Zweisterner oder im Dreisterner. Und auf einmal werden die Küchenchef, weil natürlich die Position vom Küchenchef, die gibt es ja nicht mehr so viel, es gibt die Sous-Chefs nicht mehr so viel, von daher nimmt man entweder den aus der zweiten Reihe oder vielleicht sogar aus der dritten Reihe. Die Jungs sind talentiert, die sind wissbegierig, die sind, ich sage immer, die sind heiß wie Frittenfett und die sind auch bereit, einiges dazu zu investieren. Man muss nur, glaube ich, aufpassen, dass es nicht zu inflationär wird, dass man nicht sagt, oh Mensch, der hat vor 4 Wochen aufgemacht, der kocht gut und kriegt jetzt sofort einen Stern. Weil man hat auch oft in der letzten Zeit gemerkt hat, dass gerade im Einer-Bereich, die kriegen oft einen Stern und dann wechseln sie weiter, weil sie vielleicht ein neues Jobangebot bekommen, das vielleicht lukrativer ist. Die müssen sich nicht mehr um die Hauptküche kümmern, sondern vielleicht nur noch ums Gourmet-Restaurant. Von daher glaube ich, sollte vielleicht, also das ist Gottes Willen keine Kritik am Guide Michelin, sondern eher mal vielleicht zu überlegen, dass man sagt, okay, du brauchst eine Betriebszugehörigkeit und dann wirst du vielleicht für einen Stern, kommst du dann in Frage. Sonst haben wir irgendwann im Land zu viele Sterne und zu wenig Gäste, die das Ganze auch noch zahlen können, weil ich glaube, das Gästeklientel, das sich das leisten kann und möchte, wird einfach nicht mehr. Und es ist halt einfach keine Good News, wenn du halt immer nur liest, die Restaurants machen zu, dann heißt es auch, Fine Dining hat noch nie funktioniert, es muss querfinanziert werden. Es rechnet sich nicht, klar, die werfen das Geld raus und so, das ist so dieses Klischee immer. Ich glaube immer noch, wir sind jetzt im 9. Jahr, Fine Dining kann wirtschaftlich sein, Fine Dining kann funktionieren. Man muss es, glaube ich, immer ein bisschen anders denken und eben nicht nur im goldenen Käfig sitzen und sagen, ich mache 4 Abende, ich mache 6 Gäste, wenn einer krank ist, mache ich noch 2 Gäste, hauptsächlich koche schön für die 4 Gäste. Ich glaube, die Medaille hat immer 2 Seiten und ich glaube, wir sind da gerade in der Position, wo wir sagen, wir können es uns nicht mehr raussuchen, aber trotzdem bringt es auch nichts, wenn bei jeder Verleihung irgendwie nochmal 30 neue Einstände dazukommen. Das kann das Land nicht mehr schlucken. Von daher glaube ich, weiß nicht, ich wollte es auch nicht entscheiden. Ich wollte auch keinem jungen Koch sagen, du bist erst 3/4 Jahr da, du kriegst dieses Jahr keinen Stern, du musst bis nächstes Jahr warten. Schwierig. Aber es ist halt, ich kenne genug Kollegen und viele haben das gleiche Problem. Wir sagen ja, Natürlich haben wir alle in Süddeutschland die gleichen Gäste. Die Gäste, die bei mir waren, waren gestern beim Benny Pfeiffer, danach waren sie in der Traube, dann waren sie beim Herr Lump. Wir haben ja schon alle irgendwie die gleichen Gäste, die reden auch mit einem, dann gehen sie weiter nach München oder egal wohin. Aber diese Gäste sind eine Seltenheit. Also das ist schon, wir haben alle die gleichen Gäste, aber ich glaube, der normale Gourmet-Gast oder der Sternerestaurant geht, der bewegt sich in seinem Kosmos. Das heißt, wenn er in Hannover wohnt, geht er in Hannover essen. Wenn er in Münster wohnt, geht er in Münster essen. Wenn er in Bielefeld geht, geht er halt, keine Ahnung, gibt es in Bielefeld einen Stern?
Ich glaube nicht.
Ja, aber...
Bielefeld überhaupt?
Angstgegner vom KSC, aber das ist ein ganz anderes Thema. Von daher glaube ich, der normale Gast, der bewegt sich in seinem Kosmos und geht in sein Restaurant, in seiner Gegend, in seinem Umkreis. Und die Ausnahmen, die reisen halt, die sagen, oh Mensch, ich bin hier wirklich, ich reise von Holland, gehe ich irgendwie nach Österreich zum Skifahren. Dazwischen ist ein Step, die gucken dann ganz bewusst, wo machen sie ihre eigene Übernachtung. Macht es Sinn für sie, sie übernachten vielleicht in Mannheim und gehen zum Dominik. Übernachten sie irgendwo in Karlsruhe und gehen zu uns oder gehen sie vielleicht zum Sackmann oder in die Traube oder ins Barreis, machen da eine Nacht und gehen dann weiter. Das ist, glaube ich, sind ganz bewusste Gäste und davon gibt es leider, ist nun mal so, das ist nicht so viele und die teilen wir uns alle und wenn die zu mir gehen, gehen sie nicht zum Dominik, wenn sie nicht zum Dominik gehen, gehen sie, irgendeiner guckt halt immer in die Röhre. Von daher ist es halt einfach, glaube ich, ist es nicht gut, dass es jedes Jahr irgendwie zu viele neue Sterne gibt.
Jetzt ist es ja so, das war zumindest die Erfahrung aus dem letzten Jahr bei mir, ich habe ja auf der einen Seite eher so dieses Händchen für die Köche, die mehr Sterne kriegen. Auf der anderen Seite haben auch einige, die bei mir zu Gast waren, ihren Stern verloren. Also es ist so ausgeglichen. Mit Christoph Riffer, Toro, beide zwei Sterne im Vorfeld gehabt. Also drei Sterne, die damals noch zwei Sterne hatten. Gutes Händchen bewiesen. Mal schauen, ob ich dieses Jahr auch Glück hatte. Auf der anderen Seite haben auch, glaube ich, zwei oder drei Gäste bei mir im Podcast ihren Stern verloren. Ist aber am Ende dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht.
Ja, ich glaube schon. Also das hat auch nichts mit, ich glaube, das ist schon eine Enttäuschung. Wenn du was verlierst, ist es immer eine Enttäuschung. Also ist nichts anderes. Verlierst, geht deine Ehe in die Brüche, bist du traurig. Verlierst du deinen Job, bist du traurig. Also der Verlust ist ja, glaube ich, immer gekoppelt mit was Negativem. Das ist, glaube ich, das Grundding. Es gibt natürlich immer verschiedene Faktoren. Kann natürlich sein, wenn du sagst, okay, ich ändere mein Konzept. Ich habe gemerkt, so wie mein Konzept aufgestellt ist für mein Restaurant, das funktioniert es so nicht mehr. Ich muss es anders da stricken, dass es einfach wirtschaftlich bleibt. Und die Wirtschaftlichkeit ist immer das Wichtigste. Dass du eben sagst, Fine Dining funktioniert nicht mehr, wenn du nur Fine Dining hast. Also wir sind zum Glück toi, breit aufgestellt mit Bistro, mit Separé, mit Restaurant. Dass wir eben auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen und eben uns nicht nur das Restaurant die Miete zahlt und die Löhne zahlt, wobei alles für sich separat geregelt ist. Das heißt, wir wissen genau, was ist die Foodkost im Restaurant, was ist die Foodkost im Separé, was ist die Foodkost im Bistro, was mir ganz arg wichtig ist, dass man irgendwie nicht so eine Mischkalkulation macht, wie es vielleicht manche machen und sagen, ja klar, und für alle drei Restaurants haben wir 33% Wareneinsatz. Ja, super. Aber wie ist dein Wareneinsatz im Restaurant, wie ist dein Wareneinsatz im Halbpensionsrestaurant, im Frühstücksbereich? Und ich glaube, das kann man ganz genau ausrechnen und das ist auch ganz arg wichtig, dass du die Zahlen im Kopf hast. Ich habe zwar immer gesagt, ich möchte Koch sein, aber inzwischen wirst du immer mehr auch der Betriebsleiter, wo du halt die Zahlen sind wichtig und das ist das A und O. Und wenn du dann halt irgendwann entscheidest und sagst, dein Gourmet-Restaurant funktioniert so nicht mehr, wie es funktioniert und entscheidest dich dann bewusst und sagst, wir machen es casual, also wir machen es eher einfacher und verlierst dann eine Auszeichnung, ist es für mich ein bewusster Verlust, weil du kochst ja nicht, klar, du kochst auf dem Papier, kochst du schlechter, weil du vielleicht den Stern verloren hast, aber du hast ja dich dazu entschieden, ich möchte es einfacher machen. Dann verdienst du vielleicht die Hemmschwelle und sagst, ich kriege ein anderes Gästeklientel, ich kriege mehr Gäste, ich kann mehr Gäste machen, weil die Teller werden einfacher, wir haben weniger Handgriffe. Meine Kostenstruktur wird einfacher, weil wir natürlich vielleicht günstigere Produkte kaufen. Dann kaufen wir kein Kaisergranat, kein Carabinero, kein Wagyu, sondern wir machen vielleicht eine andere Küche, eine andere Auslegung. Und dann kann natürlich auch passieren, dass du eine Auszeichnung verlierst, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Kollegen, die was verlieren, unbedingt schlechter kochen. Das kann auch eine bewusste Entscheidung sein.
Kann aber genauso gut andersrum laufen.
Genau. Du kannst natürlich auch ändern und sagen, alles klar, ich glaube, wir haben einen guten Vibe, wir ziehen alle am gleichen Strang, das Team ist eingegroovt. Wir wissen jetzt, wie wir vielleicht unsere Auszeichnung halten können, weil wir genau wissen, wie unsere DNA ist oder alle im im Team verstehen, wie die DNA ist eines Tellers. Aber wenn du möchtest, zum Beispiel von uns, jeder weiß genau, wie ich einen Teller möchte, was mir wichtig ist auf dem Teller. Und dann kriegst du, glaube ich, dann irgendwann so eine Eigendynamik in das Team, wo alle sagen, ey, wir wollen mehr dem Gast bieten, wir wollen es noch besser machen, wir wollen es noch perfektionierter machen. Und ich glaube, das ist das, wo es dann vielleicht eine andere Auszeichnung gibt, nach oben.
Das heißt, ich höre raus, also typische Podcast-Food-Frage, normalerweise stelle ich sie nicht gern, aber stelle ich sie heute trotzdem mal wieder. Das heißt, du hast noch Lust nach mehr.
Egal, was ich jetzt sage, verliere ich, oder? Egal, was ich sage, verliere ich. Ja gut, ich bin 44, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben Vollgas und versuchen, alles zu erreichen. Ja, also zum Aussitzen bis zur Rente ist es einfach noch zu lang oder der Kredit einfach noch zu hoch. Von da ist nur eine Möglichkeit, offenes Visier und kochen, dass es keinen Morgen gibt. Aber nicht verbittert, sondern einfach Spaß an dem haben, was wir machen. Und das, was passiert, passiert. Und das, was nicht passiert, hat einen Grund, warum es nicht passiert.
Ich glaube auch immer, wenn man das macht oder was man macht und mit Spaß und Leidenschaft macht, kommt eigentlich der Erfolg immer von allein.
Ich glaube, also glaube ich auch tatsächlich, weil wir sind auch ähnlich oder genauso an den zweiten Stern gegangen. Das ist, ich habe 2017 das Restaurant eröffnet, 2019 haben wir den ersten Stern bekommen. Und ich glaube, ich hatte von 19 bis 20 hatte ich als Profilhintergrund auf meinem Handy hatte ich immer den Macaron, also den Stern. Weil wir da wahnsinnig stolz drauf waren, was wir in einem kleinen Team, in der Selbstständigkeit nach anderthalb Jahren geleistet haben. Und zwar in der Form geleistet haben, dass wir nicht ein Restaurant übernommen haben, sondern wir haben eine Neueröffnung gemacht. Es war zwar vorhin in den Räumen schon ein Bistro drin, aber wir haben alles rausgerissen, wir haben alles neu gemacht, wir haben alles so konzipiert, wie ich es möchte. Ich habe die Küche selber gezeichnet mit dem Küchenbauer. Wir haben das wirklich praktisch nur von Grund auf neu gemacht. Und da, glaube ich, sind anderthalb Jahre für den ersten Stern, glaube ich, ist relativ gut. Und da waren wir einfach sau stolz drauf. Und jedes Jahr, früher war es ja immer so im März oder im November waren die Veranstaltungen. Also erst war es November, dann sind sie irgendwann in den März gegangen. Da war ich erst sechs Wochen davor, war ich unausstehlich, weil ich war nervös. Und irgendwie, Manu sagt immer, ich war der größte Kotzbrocken auf dieser Welt. Ja? Also der Club, der ist 9 Jahre da, der darf das sagen. Aber ich war unausstehlich, weil du hast nie gewusst, passiert es nicht. Was passiert, wenn er weg ist? Was passiert ist wirtschaftlich für uns? Was hat es für uns Folgen? Kommen die Gäste vielleicht trotzdem, weil ich glaube, die Oberste in Illershäusen, die hat den dritten Stern verloren, aber ich glaube, wirtschaftlich merkt er das gar nicht. Die ist trotzdem mittags, abends ausgebucht. Das ist, selbst wenn er keinen Stern mehr hätte, hätte es für ihn keine Auswirkung, weil er zu lange am Markt ist, hier dritte Generation und die Leute gehen da immer hin. Und für uns war das immer so, oder für mich so ein Kopfkino, so was passiert, wenn der weg ist. Dann kam die Pandemie und wir waren dann irgendwann, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Vibe gehabt, was wir kochen. Dann haben wir eben in der Pandemie 10 Monate nicht gekocht, kein To-Go gemacht, sondern gesagt, okay, wir überlegen einfach, wie geht's weiter, weil das Restaurant war überragend frequentiert. Wir haben 27 Gäste mittags, abends gemacht, waren wirklich, sag ich mal, gefühlt auf Wochen ausgebucht, das Ding hat gescheppert. Aber es war für keine Zeit für irgendwas. Und dann haben wir in der Pandemie uns zusammengesetzt. Und dann habe ich einfach nur überlegt, was machen wir? Machen wir es jetzt so weiter, wie es jetzt ist? Können wir machen? Funktioniert wirtschaftlich super gut. Aber irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo es einen riesen Knall macht, weil du dem Ganzen, du kannst es gar nicht mehr abarbeiten. Ich bin montags reingekommen, hab die Lüftung geputzt, bin dann in die Metro gegangen, hab eingekauft, da waren wir noch zu klein, dass wir beliefert wurden. Hab alles an diesem freien Tag gemacht. Dienstags bin ich mit meiner Frau ins Büro, die zu dem Zeit noch einen normalen Job nebenher hatte. Die ist dann nach dem Arbeiten gekommen und ist bei uns in die Spüle gegangen, zu ihrem normalen Job. Dann habe ich gesagt, so funktioniert das einfach nicht mehr. Wir müssen irgendwie das Ganze ändern, dass es irgendwie anders da für alle passt. Und ein Freund von mir, mit dem ich früher auch zusammengearbeitet habe, der nicht mehr in der Gastronomie ist, hat immer gesagt, ja, mach's dir doch einfach, stell einfach Tische raus, mach weniger Gäste und du wirst sehen, du machst nämlich weniger Gäste und weniger Tische, machst du mehr, gleichen Umsatz oder mehr Umsatz. Dann habe ich gesagt, wie stellst du dir das vor? So, ich als Unternehmer und als Jungunternehmer, als Koch, sag ich, wie von 27, von mir ist auf 20 Gäste runtergehen. Wir sollen den 20 Gäste mehr Umsatz machen wie die 27. Das war für mich unvorstellbar. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt überlegst du ganz einfach. Du machst einfach, wenn du weniger Gäste hast, dann seid ihr nicht ganz so im Scheiß. So Küchensprache, ihr seid nicht so im Druck. Ihr habt praktisch mehr Zeit für die Gäste, die ihr habt. Die Gäste, die ihr habt, sind vielleicht zufriedener oder noch happier, weil wir hatten damals schon sehr viele Stammgäste und Happy-Gäste. Und wenn der Gast happy ist, dann bestellt er vielleicht nicht nur die zweite Flasche Wein, sondern die dritte Flasche Wein. Und er nimmt nicht nur das kleine Menü, sondern das große Menü. Sagt er, ich fühle mich in dem Raum viel wohler wie vorher, weil vorher war es eher so Bistro-Atmosphäre, ist ein bisschen casual, ein bisschen dirty, was auch zu der Zeit richtig gut war. Das haben wir alle so geliebt. Und irgendwie habe ich das immer im Kopf gehabt, wie er gesagt hat, stell doch Tische raus, dann kannst du mehr machen und das ist einfacher. Aber er hat es als neutraler gesehen. Das sind wir also weder als jemand, der in diesem Restaurant irgendwie finanziell beteiligt ist oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Investor, sondern nur als Freund, wo er gesagt hat, Mensch, ich sehe es ja total im Kack. So, ja, versteht es, aber sagt er, hast du schon mal überlegt? Und so, das ging mir dann immer so, diese 10 Monate, was ich immer so, meinst du, der hat recht? Nee, das traue ich mich nicht. Das war immer so, wie so ein Dialog, da hast du überlegt, so, ja, nee, das machen wir. Und dann einen Tag später sage ich, ey, scheiße, das kann ich nicht machen, das traue ich mich nicht. So, das, wir haben keinen doppelten Boden, wir haben keinen, der das zahlt. Ich bin verschuldet über beide Ohren, weil wir haben das Restaurant einfach von der Bank als Kohle bekommen, haben das jetzt das dritte Mal nach renoviert, also immer alles aus eigener Tasche. Da hast du Kopfkino, das kann ich dir gar nicht erklären. Da hast du 2 Tage weniger Gäste und du und denkst so, ach du Scheiße, ich tue morgen einen Insolvenzantrag ausfüllen. Und wir sind aus der Pandemie rausgekommen und wir haben tatsächlich dann Tische rausgestellt. Wir sind von 9 Tischen sind wir auf 6 Tische runtergegangen. Dazu kam dann, dass wir da parallel das Bistro aufgemacht haben, haben dann die Tische, die im Restaurant waren, ins Bistro rüber und haben uns neue Tische machen lassen und dann haben das Restaurant mal Feinschliff gemacht und haben dann gemerkt, ey shit, der hat echt recht, gell, der Hund. die Gäste waren, also nach der Pandemie waren die natürlich, die Gäste konnten wieder essen gehen, die waren ultra happy, die waren froh, dass sie mal wieder in ein Restaurant dürfen, sie wurden bedient, waren Gast, du musst nicht selber kochen, nicht selber abspülen, sondern konnten sich hinsitzen, genießen. Alle waren ausgelassen und wir haben gemerkt, ey shit, sind die Gäste happy, ja. Und wir haben so da eine ganz gute Dynamik bekommen mit Küche, Service, mit dem Vibe. Die Menüs wurden immer anspruchsvoller, Gerichte wurden komplexer und hatten da echt so für uns ein gutes Gefühl. Und dann habe ich irgendwann für mich dann entschieden, ich glaube, dass wir zu viel machen für den einen Stern, ohne zu sagen, dass wir den zweiten Stern vielleicht früher verdient hätten. Aber für mich vom Gefühl her war das so, ey, das, was wir machen, das ist safe ein Stern. So, das ist... Und dann habe ich irgendwann das Profilbild eben geswitcht für mich und habe gesagt, ich brauche das nicht als Reminder für mich auf dem Display, um das jeden Tag zu sehen, sondern ich habe da meinen Hund als Hintergrundfoto. So. Das beruhigt mich, das ist mein kleiner Buddy und das ist gut für mich und das tut mir gut. Und dann hat irgendwann meine Frau gesagt, so, sag mal, du hast ein neues Profilfoto, was ist los? Hast du das mit allem abgeschlossen? Habe ich was verpasst? Sag ich, nee, ich glaube tatsächlich, dass wir eben da einen guten Vibe haben und dass ich nicht mehr das als Reminder brauche, sondern ich habe den Reminder, glaube ich, so im Herzen, dass ich weiß, dass es so gut ganz läuft. Und kurz danach kam dann tatsächlich dann der zweite Stern.
Ja, aber so, wie es Leben dann halt so spielt. machen wir mal die Brücke tatsächlich nochmal zurück zur Verleihung dieses Jahr. Mein vorheriger Gast hatte immer, ist ja wirklich eine Ausnahme, mache ich ja normalerweise ganz, ganz selten, hat er im Moment gar keinen Stern. Shield aber drauf, sag jetzt mal einen oder vielleicht auch zwei, direkt so bekommen, dieses Jahr im Juni. Kommen wir zur Cheffrage, Die kommt ja immer von meinem vorherigen Gast, in dem Fall Jochen Busch und wie immer die Frage vorneweg, ihr kennt euch?
Ja. Von da, egal was ist, Jochen, ich weiß, wo du wohnst.
Ich glaube, die Cheffrage, die hat es ja noch gar nicht so in sich. Ich glaube, bei der Challenge lebt er gefährlich. Ja. Also Challenge, ich will jetzt keine Angst machen, aber da habe ich schon geschluckt, als er die dann ausgesprochen hat.
Naja, wir haben schon vorhin den hier im Restaurant zusammen gekocht. Ich glaube, wir haben allergrößten Respekt voreinander und wir mögen uns auch ganz, ganz gut. Und von daher... darf auch ein bisschen weitergehen wie andere, glaube ich.
Aber bevor wir zur Challenge kommen, kommen wir tatsächlich erstmal zur Cheffrage.
Ja.
Da würde ich sagen, hören wir einfach direkt mal rein.
Ja, klar.
Die passen mir jetzt ganz gut zu den Themen, die wir jetzt gerade hatten.
Ja, lieber Thorsten, ich darf dir jetzt eine Frage stellen und mich interessiert wirklich, wie du diese 3 Läden da geschaukelt bekommst. Also du hast ja einmal dein Sein mit 2 Sternen, das Separé noch und auch noch das Bistro. Bist immer, wenn ich dich sehe, total ausgeglichen, entspannt, freundlich, höflich, also unglaublich. Und das mit 3 Läden. Vielleicht hast du einen Tipp für mich, wie ich da auch hinkomme, dass ich so entspannt bin.
Ausgeglichenheit. Ich glaube, ich bin, glaube ich, inzwischen an dem Punkt angekommen, wo ich mit mir total fein bin. Ich glaube, das ist ein Reifeprozess. Also die ersten Jahre, ich habe es vorhin erzählt, wo wir kein Stern-Restaurant aufgemacht, den ersten Stern bekommen haben, war ich bei weitem nicht so ausgeglichen und ich glaube, ich war unausstehlich. Also nicht unausstehlich meinen Mitarbeitern gegenüber, sondern mir gegenüber. Ich war nicht zufrieden, ich habe an allem rumgemäkelt, ich kam auch nie zur Ruhe. So, ich glaube, da muss jeder für sich die Balance finden und ich glaube, das ist ein Prozess, den keiner steuern kann, außer jeder selber. Das ist so, jeder muss für sich finden, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut, was braucht er vielleicht auch in welchem Moment und was braucht er, welche Ruhephasen braucht er. Also wir suchen jetzt zum Beispiel ganz bewusst aus, welche Veranstaltungen nehmen wir an außerhalb vom Restaurant. Also das ist, ich sage immer, wir könnten das Ganze außerhalb vom Restaurant kochen, ohne im Restaurant zu kochen. Da kommen Anfragen von ganz Europa. Aber ich glaube, man muss nicht alles annehmen. Das muss man auch lernen, Nein zu sagen. Zu sagen, ey, das geht jetzt nicht aus dem und dem Grund, weil das vielleicht nicht mein Tagesablauf passt oder in unsere Woche passt. Das ist der eine Punkt, dass man für sich entscheidet, was tut einem gut. Dann ist das Thema Mitarbeiter ultra wichtig, dass ich natürlich das Glück habe, Leute um mich herum zu haben, die schon lange da sind. Also Franzi ist zwar jetzt im Mutterschutzkind, ist inzwischen da, aber die war 8 Jahre bei mir. Also meine Restaurantleitung, da weißt du genau, das ist so ein sicherer Hafen. Je weniger Baustellen du um dich herum hast, umso ruhiger und so entspannter bist du einfach. Das ist mein Sous-Chef seit 8, 9 oder jetzt inzwischen 9 Jahren da. Der hält mir viel den Rücken frei. Also du hast wirklich, ich glaube, wenn du Leute um dich rum hast, auf die du dich verlassen kannst und auch einfach auf deine Stärken selber baust und sagst, okay, wir machen genau das, was wir können. Und ich habe auch irgendwann gelernt, mich nicht über Sachen zu ärgern, wo ich nicht beeinflussen kann. Und das ist ganz arg wichtig, weil wenn ein Gast reinkommt und hat Grund auf schlechte Laune, weil er einfach ein mürrischer Mensch ist und wir können ihn nicht abholen, bin ich inzwischen so, dann sind wir so Profis, dann kriegt er alles perfekt serviert, der kriegt einen wunderbaren Service und wir sagen danke, tschüss, auf Wiedersehen. Das lassen wir nicht mehr an uns ran. Das hat lange gedauert, das zu kapieren, weil ich habe das früher mal persönlich genommen, wenn da einer reingekommen ist und hat gesagt, oh, kein Parkplatz, wissen Sie, wie das ist mit dem Online-Reservieren? So, der kam rein, hat noch nichts bestellt und hat an allem rumgemäkelt, das vor 5 Jahren. Ich bin durch die Decke gegangen. Ich habe gesagt, oh, das gibt's doch nicht. So, ich habe es ultra persönlich genommen. Inzwischen denke ich so, wir können es nicht allen recht machen, aber wir müssen es auch nicht allen recht machen. Und wenn du einen Stinkstiefel dabei hast, dann bei den Gästen, dann ist es so, dann nimm ihn so, wie er ist, akzeptiere ihn und der kommt nie wieder, weil der kriegt Höflichkeit von uns und der merkt, der kommt mit seiner Art vielleicht bei uns gar nicht so weiter, dann geht halt in ein anderes Restaurant. Und von daher glaube ich so, dieses fein mit sich sein, den Selbstfrieden finden und glaube ich auf die Stärken bauen und nicht alles ändern wollen.
Würdest du sagen, es gab so den einen Moment, wo so dieses Umdenken angefangen hat? Oder
gar nicht bewusst, nee. Das ist so ein Reifeprozess. Ich glaube, das ist ähnlich wie, das ist auch ein unternehmerischer Prozess. Du merkst dir irgendwann, natürlich kann ich mich darüber ärgern, dass irgendwann das Finanzamt abbucht, was, du weißt, was ich meine? Das Konto sieht manchmal aus, ja, das sieht aus wie so ein Selbstbedienungsladen. Du machst Umsätze, die gehen alle drauf und auf einmal fangen alle an abzubuchen und denkst so, warum bucht das Finanzamt jetzt eigentlich gerade schon wieder 12.000 Euro ab? Und so, da kann sich drüber ärgern oder nicht, aber das ist so. Wenn wir gute Umsätze machen, buchen die halt einfach viel ab. Ist so. Das sind die Regeln und da kann ich mich drüber aufregen oder auch nicht. Oder sagen, ah, Mensch, hätten wir was. Pff. Abarbeiten, nach vorne schauen, abarbeiten und relax bleiben. Und weil er gesagt hat, ich bin immer so schön höflich, ich glaube, ich bin nur zu denen höflich, die auch höflich zu mir sind. Nein, das ist... ich glaube, das ist, wenn du die Leute anlächelst, kriegst du ein Lächeln zurück. Das bringt ja nichts, wenn du wie ein Stinkstiefel durch den Laden läufst und alle deine Mitarbeiter ankackst, grundlos, die Zeiten sind vorbei. Und keiner will für jemanden 12, 13, 14 Stunden arbeiten, wo irgendwie schlechte Laune verbreitet. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und das finde ich auch Blödsinn.
Bleiben wir mal beim Joachim. Er hat mir ja nicht nur die Chefrage mitgegeben, sondern auch die Challenge. wir haben dich ja damals markiert, wie wir das ja immer so machen, seitdem es die Kategorie in der Form so ein bisschen gibt. Wie ging es denn damit? Also erfahrungsgemäß bei allen anderen ist erstmal so, ich habe ja gelernt über die Zeit, keiner mag so richtig so Überraschungen von euch.
Ja, ich glaube, wir sind ultra strukturiert und wir wissen, also darum fragen wir so viele, wenn du bei uns online reservierst, haben sie Allergene, Unverträglichkeiten, keine Ahnung was, wir machen uns kleine Notizen, der Gast trinkt stilles Wasser, mag kaltes Wasser, mag lieber Rosé-Champagner wie weißen Champagner. Je mehr wir von unseren Gästen wissen, desto einfacher ist es für uns. Wir sind nun mal in diesem Spiel drin, dass wir so perfektionistisch im Kopf sind und keine Überraschung eben wollen, sondern wir wollen alles wissen. Ja, aber so ein bisschen Überraschung ist okay. Also meine Angst ist, dass wir natürlich grundlegende Differenzen haben, was unsere gastronomische Ausrichtung angeht. Also der Jochen macht eine sensationelle Regionalküche, versucht heimische Produkte zu verarbeiten, also mega, mega modern, aber halt mit diesem heimischen Twist. Und wir sind natürlich diese weltoffene Küche, von daher kann das jetzt auch ganz schön fies werden.
Du warst ja auch gleich derjenige, der dann geschrieben hat, so, wann erfahre ich's?
Ja, das von daher.
Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen.
Sehr schön.
Du erfasst es jetzt. Normalerweise haben wir es ja jetzt die letzten Male so gehabt, dass wir es tatsächlich ja schon gekocht haben, im Vorfeld und mir im Nachgang aufgenommen haben. Heute drehen wir es mal wieder um, weil es jetzt einfach beim Ablauf bei dir so besser reinpasst und ich bin ja da total der flexible Part. Deswegen, du hörst das jetzt tatsächlich zum ersten Mal, wir haben es auch noch nicht gekocht. Das heißt, du hast jetzt auch noch ein bisschen Zeit dann zu arbeiten.
Was ich heiße, dass es besser wird.
Und du hast ja gesagt, er muss aufpassen, du weißt, wo seine Kinder zur Schule gehen. deswegen würde ich mal sagen, hören wir mal rein, Aufgabe er mir für dich mitgegeben hat.
Ja, er als Partner, ich als Schwabe, uns verbinden ja die Teigwaren so ein bisschen. Bei ihm sind es wahrscheinlich eher die Knöpfle, bei mir sind es die Spätzle. Und ich hätte ihm einfach mal gern von ihm gesehen, ob er auch Spätzle schaben kann. Und das in seinem, macht er, was ich von ihm sehe, immer oder viel mit asiatischen Aromen. Genau, und das ist vielleicht mit so einem asiatischen Twist, ne? Ohne Käse, aber auch die Asiaten haben ja, sag ich mal, käsige Aromen durch diverse Fermentationen, sei es Soja oder was weiß ich, genau, einfach mal Kässpätzle ohne Käse auf asiatische Art, handgeschabt natürlich.
Easy.
Wirklich einfach?
Easy, ja.
Okay, klar. Was geht dir durch den Kopf?
Der Vorteil ist ja, ich habe... Das Lustige ist, den gleichen Dialog hatte ich vor 3 Jahren, wo ich das Bistro eröffnet habe, wo ein Kommi zu mir gesagt hat, was will ich ihm denn sagen, weil da war das Thema, wir schaben die Spätzle im Bistro tatsächlich auch vom Brett, von Hand, und der Kommi sagte zu mir, ob ich denn überhaupt wisse, wie das geht, weil ich drüben keine Spätzle mache. Dann habe ich gesagt, ich habe schon Spätzle geschabt, aber eher noch flüssig. Also ich kann Spätzle schaben tatsächlich, von daher ist das ganz okay. Und ich glaube, wir holen jetzt den Käsearoma, oder dieses Käse ist Umami für mich, und immer Umami holen wir uns in dem Fall durch eine Miso-Paste. Vielleicht von Miso haben wir gerade so, da war gestern da ein Probepäckchen gebracht, super schönes Kichererbsen-Miso. Ein helles Miso, das heißt, ich glaube, da kriegen wir die Note schon hin. Mit ein bisschen Röstzwiebel können wir trotzdem verarbeiten. Glaube ich, das kriegen wir ganz gut hin.
Lassen wir uns überraschen, schauen wir uns später an. Kriegen wir hin. Ihr habt das ja, das Ergebnis schon gesehen, ist ja im Vorfeld immer dann auf Instagram sichtbar. Deswegen könnt ihr mal schauen, was daraus geworden ist. Jetzt ist aber das Schöne ja an der Sache ist, man hat ja selber so ein bisschen gelitten, bis man es erfährt. Du darfst den Nächsten leiden lassen.
Sehr gut.
Was hast du denn ausgedacht für unseren nächsten Gast? Da geht es ja auch tatsächlich, war ich erst vor kurzem mal wieder, nach Nürnberg.
Meine Challenge an den Fabian ist, da wir in Franken sind oder du in Franken bist, deine Interpretation von 3 im Weckler. Modern interpretiert, also nicht nur Brötchen und 3 Nürnberger rein, sondern deinen Twist aus den Entenstuben einfach in dieses Gericht mit reinbekommen. Viel Spaß damit.
Okay. Wir machen später noch ein Video, wir werden ihn auch wieder markieren, damit er schon ein bisschen weiß, da kommt irgendwas auf ihn zu.
Also er muss nicht die Würste selber machen, also wir müssen ganz kurz, also nur halt einfach, wie interpretiert er den Klassiker 3 in den Weckler neu?
Ja, lassen wir uns überraschen. jetzt kommen wir mal ein bisschen auf deine Karte zu sprechen, was ich ja mir so ein bisschen rausgepickt habe, weil ich bin ja dieses Jahr, sage jetzt mal, auch extrem viel auf Reisen, das werdet ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben, aber was war's denn, Malta, Paris, Athen, Vilnius, jetzt dann nach Oslo.
Nicht so schlecht.
Ja, ist so meine Jahreschallenge dieses Jahr ein bisschen nebenbei, auch die europäischen Küchen so ein bisschen zu entdecken, und in Vilnius habe ich tatsächlich für mich bisher das weltbeste Tatar gegessen. War sensationell gut in Bahn Bistro, glaube ich, hieß der Laden. Mhm. Ist, glaube ich, auch hat keinen Stern, aber zählt so, Vilnius Litauen hat so 30 Best Restaurants. Mhm. Ist, glaube ich, da auf Position 3, also sehr weit oben auch gelistet. Und bei dir habe ich gesehen, du hast ja auch ein Tatar als Zusatzoption zu kaufen. Was macht ein richtig gutes Tatar aus?
Das von Hand geschnitten ist und nicht gewolft. Ich glaube, ich bin halt ein Haptik-Mensch und ich finde Mundgefühl ist ganz arg wichtig. Und ich glaube, also für uns ist es, wenn es gewolft ist, wird es halt eher so ein bisschen breiig und ein bisschen matschiger von der Textur. Und wenn es geschnitten ist, hast du ein schöneres Mundgefühl, schönere Textur und schöneren Biss. Weil das bringt ja nichts, wenn du super Fleisch nimmst, haust es durch einen Wolf mit einem groben Blatt und es ist alles ein Brei. Von daher glaube ich, ein gutes Tatar ist wichtig von Hand geschnitten. Also klar, tolle Fleischqualität, über die braucht man so gar nicht reden. Von Hand geschnitten und einfach saugut abgeschmeckt. Ich mag Tatar gerne scharf und spicy abgeschmeckt, das ein bisschen würzig ist. Und für mich gehört rein immer Cognac und Ketchup. Also das ist, ich bin da eher im Team Schweiz, dass es klassisch abgeschmeckt ist und mit dieser klassischen Tartar-Marinade, so wie wir es hier auch im Bistro servieren, das schmeckt mir am besten.
So, jetzt musst du mich abholen. Team Schweiz. Was heißt Team Schweiz? Höre ich zum ersten Mal. Also auf welche Teams gibt es noch?
Ja, du kannst es ja, also viele marinieren das ja, du kannst Italien machen, die machen das praktisch so wie so ein Crudo, die machen ja nur Olivenöl, ein bisschen Zitronen abgebrannt und Fleur de Sel und lassen das Ganze gut sein. Und die Schweizer machen ja praktisch, so wie es auch in Frankreich serviert ist, also Frankreich-Schweiz, die machen Senf, Ketchup, Schalotte, Petersilie, Eigelb, Worcestershire-Soße, entweder Cognac, wenn du möchtest, oder Weinbrand. Salz, Pfeffer und dass es zum einen so ein bisschen schlotzig ist und aber halt auch einfach sauschön würziges Tabasco noch mit rein und dann schmeckt es auch.
Bei dir gibt es dazu Kaviar, Kartoffelrösti und Creme Fraiche.
Genau. Ganz unkompliziert. Das ist die, alle unsere Upgrade-Gänge sind tatsächlich so Seelengänge. Zum einen also ist das Menü relativ straff und kurz mit 6 Gängen, ist jetzt nicht riesengroß. Das heißt, du kannst auch alle Männer, die Angst haben, sie werden nicht satt, können praktisch diese Seelengerichte sich reinschieben. Das ist, du kannst einen Topfensoufflé nehmen, du kannst es gibt immer eine Pasta als Upgrade, ja, du kannst ein Tatar als Upgrade nehmen, es gibt, wenn Käsezeit ist, Wascherau oder so, einen Käsegang. Einfach so Gerichte, wo dann vielleicht die Leute sagen, okay, ich habe Angst, nicht satt zu werden, weil das ist immer noch so das Klischee, dass du nach 6 Gängen nicht satt wirst. Aber das kannst du dir super gut, kannst du upgraden. Und das ist, wir tun die Rösti, nicht klassisch machen, wie ich sie in der Schweiz gelernt habe, sondern wir tun die Kartoffel praktisch reiben, tun sie ausdrücken, dann kommt ganz wenig Kartoffelstärke dran, nur Salz, Pfeffer, kommt in eine Metallform, dann schieben wir die auf Dampf bei 70 Grad. Das heißt, dann stockt die, dann wird die ausgestochen und dann wird sie in Nussbutter knusprig gebraten. Also schon nicht wie ein Reibekuchen, sondern schon wie eine Rösti, es hat auch noch eine schöne Textur, aber es hat gleichmäßiger gegart und schön Rösti und Rotsch.
Ja. Kaviar passt generell gefühlt zu allem.
Ja, Kaviar gibt's immer.
Gibt es was, wo Kaviar nicht dazu passt?
Schwierig, ich mag Kaviar. Also nein, aber so Rind, Rösti und Kaviar ist jetzt keine Offenbarung und kein neues Gericht oder irgendwie neu gedacht, sondern das Ding muss schmecken. Die Rösti muss knusprig und warm sein, das Tatar muss gut abgeschmeckt sein, die Kaviar braucht eine gewisse Menge, sonst lassen wir es weg. Also beim Kaviar, da zählt der Spruch, viel hilft viel und nicht die Körner zählen. Und Creme Fraiche ist einfach so dieses Creme de Presse, die ist schön fettig, schön cremig und verbindet das Ganze wunderbar miteinander.
Was mir noch aufgefallen ist, so dieses Thema Topfen zieht sich bei dir auch durch alle drei Restaurants.
Ja, ich habe bei einem Österreicher gelernt, nein. Ja gut, aber ein Topfensoufflé ist halt, ich mag Topfen, es gibt, am Tagesende gibt es in allen drei Restaurants das, was ich gut finde. Weil der das zahlt, darf bestimmen, wie es ungefähr so aussieht. Und ich mag Topfensoufflé mehr wie Schokoladensoufflé. Selbst wenn wir das mit Passionsfrucht abschmecken oder mit Mango oder mit egal was, bleibt es ein Topfenrezept, so wie ich es in meiner Lehre gemacht habe, mit dem Rezept aus meiner Lehre. Und es ist einfach, du hast diese Leichtigkeit, du hast es leicht laktische durch die Milchfermentation, wo einfach der Topfen hat. Und das macht es einfach super leicht zum Essen, obwohl es halt eine schöne Portionsgröße ist. Macht es halt einfach viel leichter.
Wenn wir jetzt bei dir, also das waren ja, also ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt hier im Sein bleiben, sind ja so diese Upgrade-Gänge, Topfensoufflé auch. Wenn wir jetzt auf den, sag ich jetzt mal, aufs normale Menü schauen, ist da bei dir auch sehr, sehr viel Fisch. Finde ich immer spannend. Weil mir persönlich geht es immer so, dass tatsächlich die Fleischgänge, die sind, die immer so ein bisschen abfallen. Da kommt immer wenig Überraschung. Bei Fisch ist da immer noch ein bisschen, weiß ich nicht, was anderes drin.
Für uns ist es, dass es in unserer Aromenwelt einfach das Thema Fisch besser passt. Und ich glaube, dass du beim Thema Fisch die Unterschiede der Qualität noch krasser merkst wie beim Fleisch. Natürlich kannst du Wagyu und du kannst tolle Produkte kaufen, wenn du jetzt beim Fleisch sprichst, oder ein super Lammrücken oder ein super Geflügel, alles aus der Presse, verstehe ich alles, aber ich glaube, beim Fisch merkt der Gast noch mal krasser, was Qualität heißt. Weil wenn du einen Steinbutt bekommst, der einfach mal 5,5 Kilo hat, dann ist es ein super Tier, weil wer kann das noch kaufen, wer ist noch bereit, das zu bezahlen und wer bekommt zum Tagesende noch. Sind es Kaisergranat, lebendige Kaisergranat. Also ich glaube, das schmeckst du, ob das ein gutes, großes Produkt ist, das lebendig angeliefert wurde, oder ob es eben ein Produkt ist, wo zwar okay ist, aber nicht die Benchmark ist. Und darum ist für uns immer das Thema Fisch, Meeresfrüchte, alles, was wir lebendig anliefern lassen können, lassen wir uns lebendig anliefern. Taschenkrebs, Jakobsmuscheln, Kaisergranat, Seeigel, weiß der Geier was, also alles, was lebendig möglich ist. Also außer eine Forelle, wir fangen jetzt hier nicht an, eine Forelle zu klopfen, sondern alles, was Sinn macht, dass es lebendig kommt, wo das Tier auch nicht leidet und wo das Tier auch kein Schaden davon trägt, lassen wir uns lebendig liefern und das wieder abverarbeiten, frisch im Haus.
Das heißt, oder beziehungsweise, das hast du ja, wenn wir es mal anschauen, startet ja mit Thunfisch aktuell, danach geht es weiter mit Kaisergranat, Saibling. Wo würdest du sagen, oder was ist gerade so dein Favorite?
Saibling finde ich, glaube ich, tatsächlich, also mal kein Salzwasserfisch und mal kein Wildsteinbutt und Wolfsbarsch ist natürlich schon meine Favorites. Kaisergranat, also im Prinzip gibt es schon die Produkte, die ich gut finde im Menü. Aber ich glaube, der Saiblingsgang, an den Saiblingsgang haben die Gäste wahrscheinlich nicht die Erwartungshaltung vom Kopf her wie an den Hummergang, an den Kaisergranatgang, an den Carabiniero-Gang, an den Jakobsmuschelgang, weil es klingt schon so nach Luxus. Weißt du, was ich meine? Das ist schon so, dass der Gast schon, boah, das wird super, das ist ein teures Produkt. So, und der Saibling kommt da. Du kriegst eine sensationelle Saiblingsqualität in einer Dicke heute Abend. Die ist kurz konfiert, die ist geflammt, dann hast du Nori-Alge oben als Crunch drauf. Und das ist Umami pur, das ist schmelzt da, dieses Gericht hat alles, was du brauchst. Und ich glaube, oft wirst du ja gefragt, oh, würdest du irgendwas an einem Gang tauschen oder bei welchem Gang würdest du gern ändern oder was? Mit welchem Gang bist du nicht happy? Und ich glaube, den Saibling-Gang würde ich nie ändern, der ist genauso richtig. Also nicht, dass wir den so schon mal gekocht haben, was uns ganz wichtig ist, dass wir eben nicht im Frühjahr immer die Frühlingsgerichte kochen und im Herbst immer die Herbstgerichte und immer das Gleiche machen. Natürlich haben wir unsere Produktvielfalt, die wir gerne mögen. Alle im Haus haben so ihren Favorite, wo wir ähnlich an Produkten ticken. Aber trotzdem ist es immer in einem neuen Gewand. Und wir überlegen halt, welche Zubereitung tut dem Produkt gut. Müssen wir es heiß garen, müssen wir es roh servieren, müssen wir es konfieren, müssen wir es grillen. Muss es vielleicht nur flüssig beizen, muss es nur flemmen, egal was, was braucht das Produkt, was ist gut für das Produkt, wo kann das Produkt noch mehr strahlen, ohne dass es irgendwie zu viel federn lässt, und dann bauen wir außenrum unsere Aromenwelt, wo wir gut finden, wo in die Saison passt.
Ist es wirklich so, oder würdest du sagen, dass wenn jetzt, sag jetzt mal, was wie Kaisergranat auf der Karte steht, wo ja viele tatsächlich ja mit Luxus in Verbindung bringen und muss automatisch gut sein, dass das im Kopf was von den Gästen macht?
Glaube ich schon, weil wir hatten eine Zeit lang, vorm zweiten Stand hatten wir zwei Menüs und du konntest so zwischen den Menüs hin und her wechseln und meistens wurde dann das getauscht, was nicht pompös geklungen hat. Also es wurde nie der Kaviargang rausgetauscht, es wurde nie der Kaisergranat rausgetauscht, es wurde nie die Jakobsmuschel rausgetauscht, sondern es wurde immer das reingetauscht, was nach Luxus und teuer anhat. Ich glaube, das ist immer noch so im Kopf drin, dass viele Gäste sagen, oh, jetzt zahle ich 6 Gänge, 220 Euro, jetzt möchte ich ja möglichst viele für haben, wobei ich glaube, für 6 Gänge 220 Euro, du wirst es später erleben. Ich glaube, du kriegst relativ viel dafür. Also ich glaube, du kriegst eine tolle Produktqualität und ich glaube, du kriegst auch wahnsinnig viel Spaß.
Ich finde, es ist das wichtig. Also ich sage immer, so ein gelungener Abend ist, wenn du mit einem Lächeln aus dem Restaurant rausgehst.
Das Allerwichtigste, ja.
Das ist A und O und ich glaube, an dem erkennt man es tatsächlich auch immer so.
Genau, wenn du dem Gast die Jacke bringst oder dem Gast eine Jacke hilft und er verabschiedet sich, sagt, ich habe einen super schönen Abend gehabt. Bombe. Schönste, was er sagen kann. Dass er Spaß gehabt hat, dass er sich wohlgefühlt hat und dass er einen schönen Abend hatte. Oder Mittag, je nachdem, wann er da war.
Was ich mich ja immer frage, so ich kriege ja mittlerweile erst über 70 Folgen. Ich habe ja wahnsinnig viel Input über die letzten Jahre bekommen. Und das fixt natürlich selber immer so ein bisschen an, daheim auch mal einen Kochlöffel zu schwingen, wo ich mich aber selber tatsächlich noch sehr schwer tue. Und ich kann mir vorstellen, sehr, sehr viele von den Hobbyköchen, die uns zuhören, auch, ist immer so diese perfekte Balance zu finden zwischen den ganzen Geschmackskomponenten. Gibt es da irgendwo, ich bin tatsächlich verzweifelt auf der Suche nach dieser Faustregel, wie kriege ich es am Ende tatsächlich von süß, salzig, alles in die perfekte Balance, die es braucht?
Probieren. Ich glaube, einer unserer entscheidenden Faktoren, warum unsere Gerichte vielleicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren, auch wenn es sich manchmal nicht nach dem anhören, dass sie funktionieren würden, weil es vielleicht für manche andere denken, oh, warum, wie passt jetzt Ananas, Spargel, wie geht es zusammen? wir essen unsere Gerichte am Tisch. Also das heißt, wir essen sie an der Original-Location mit dem Originalbesteck von den Gästen. Also das heißt, wir nehmen dann nicht unsere Küchenlöffel, sondern wir setzen sie an den Tisch und wir essen das Gericht und dann entscheiden wir, welche Proportion brauchen wir vom Teller. Muss der Fisch 10 Gramm größer sein, das hört sich jetzt banal an, oder muss das Chutney, wo dazu ist, vielleicht mit einem kleineren Löffel, nehmen wir anstatt einen Kaffeelöffel vielleicht einen Espresso-Löffel, oder reicht vielleicht sogar ein Mokka-Löffel, weil das so intensiv ist, dass es dem Gericht dann, dass es drüber geht, weil es dann zu viel Säure, zu viel Bitterstoffe, zu viel Umami, egal was bringt. Von daher geht es bei uns nie tatsächlich, der längste Weg, bis wir ein Gericht servieren, ist nicht die Produktauswahl, nicht das Kochen, sondern die Proportionierung auf dem Teller.
Und ich finde, das ist wahnsinnig spannend. Also auch
das ist für mich viel wichtiger. Wie gesagt, weil wie gießt du die Soße an? Lässt du die Soße stehen? Jetzt hast du nur 2 Tropfen Soße auf dem Teller, weil sie geizig waren oder so, keine Ahnung. Oder was ich immer sage, Leute, richtet einen Soßenlöffel hin. Bei uns kriegst du bei jedem Gang kriegst du einen Gourmetlöffel. Ich brauche keine Soße angießen, wenn ich dem Gast keinen Löffel gebe. Das ist ja Bullshit. Der Koch gibt sich Mühe, der Service gibt sich Mühe, das anzugießen. Und der Gast denkt, oh, super schön, aber wie soll ich es denn essen? Also, darum. Gebt dem Gast einen Soßenlöffel und probiert dann euer Gericht selber mit der Menge an Soße. Reicht es? Oder brauchst du mehr Soße? Brauchst du weniger Soße? Und so glaube ich, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, also für meine Küche.
Und ich glaube, also ich habe es ja selber gemerkt, tatsächlich, als ich beim Jochen war. Wir machen ja auch immer diese Anrichte-Videos, die ihr auch alle aus Instagram kennt. Und wir haben da ein Gericht angerichtet, sage jetzt mal, da war es jetzt halt nicht perfekt abgewogen. Und ich konnte es da schon probieren und am Abend, sag jetzt mal, in der original perfekten Version auch nochmal. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich, das ist was, das natürlich, das macht ja keiner daheim. Du überlegst nicht, wenn du jetzt daheim bist und machst eine Pasta und sagst dir, oh shit, wie viel Gramm Tomatensauce brauche ich denn für die Pasta für 3 Leute? So, da kochst du halt einfach aus dem Bauch raus und machst halt einen Topf voll Pasta und ist es fein. Aber ich glaube, das ist der Unterschied zu einem Restaurantbesuch. Das geht auch nicht darum, dass wir nur mit unserer kleinen Miniwaage den ganzen Tag rumrennen und alles abwiegen, wie so ein Apotheker. Aber ich glaube, schon ein Unterschied, gibst du 60 Gramm Fisch oder 70 Gramm Fisch, jetzt wenn wir beim Saibling sind, weil es halt ein Salmonid ist, ein Fettfisch ist, er ist nur konfiert, wir konfieren bei 42 Grad. Das heißt, das Mundgefühl ist natürlich da, es wird breit, wenn es zu viel ist. Was brauchst du? Und ich glaube, da machen 10 Gramm sau viel aus und es ist einfach wichtig, da die Balance zu finden. Und das ist, und ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade junge Köche, ich glaube, die können, wie gesagt, wir hatten es vorhin, die sind super talentiert, aber die machen eben das nicht. So, die probieren das Gericht im Stehen dann, mit dem Küchenlöffel, gehen 2-mal rein. Ah ja, das ist lecker. So, aber erstmal das ganze Gericht, reicht dann die Würze oder ist zu wenig Würze? Oder ist es so würzig, dass du da sagst, oh, pff, Ist es doch zu viel? Also wir sind auch eher im Team würzig kochen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du mal den ganzen Teller gegessen hast, dass du weißt, was dazu passt und auch welches Getränk dazu passt. Trinkt man den Wein dazu? Trinkt das alkoholfreie Getränk dazu? Passt es dazu? Geht das Getränk drunter? Bringt es also dem Gericht gar nichts? Oder geht es drüber und bringt dem Gericht halt auch nichts? Oder ist das was ein Pairing machen sollte, dass es einfach gepusht wird und sagt, oh, die spielen sich den Ball aber ganz schön hin und her, das Getränk und das Gericht?
Ja, Pairing ist ja auch ein Thema für sich, kommt ja immer mehr, auch das ganze alkoholfreie Thema, aber es ist ja auch eine eigene Welt wie eigenes Kochen mittlerweile schon.
Genau, ja. Es gibt Tage, da braucht unsere Serviceleitung in der Küche mehr Platz am Herd wie wir, weil dann wird der Kombucha angesetzt, der Kefir angesetzt, das Gingerbeer angesetzt mit dem ersten Back, mit dem zweiten Back. Dann heißt es, ist Platz im Weinkeller, ich muss das runter fermentieren. Wir haben Einmachgläser, der Kombucha muss die muss man absieben, der Scooby muss raus. Also die sind schon in ihrer eigenen kleinen Welt, was aber gut ist, dass eben der Gast auch animiert wird, dieses Getränke-Pairing zu nehmen und einfach nicht nur Wasser zu trinken. Oder eine Cola, wo es sagt, das macht einfach keinen Sinn, so einem Menü eine Cola-Serie zu trinken.
Wäre es auch was für dich, dich in das Thema reinzufuchsen?
Ja, ich glaube, die Küche bei uns ist schon ziemlich, wir sind schon ziemlich mit drin in dem Thema. Weil wir schon mithelfen, weil natürlich der Service ist bei den ersten Schritten schon dabei, was das Thema Gericht angeht, dass die wissen, oh, die Soße geht in die Richtung, weil die müssen ja schon ihre Getränke irgendwann dazu zu abstimmen. Und wir probieren die Getränke dazu. Und das natürlich sagen die, oh Mensch, hast du eine Idee von, machen wir vielleicht so eine Art Gin Fizz, das heißt, wir machen was aus dem Siphon als Schaum oben auf das Getränk. Habt ihr eine Idee, könnt ihr uns ein Öl machen, können wir Basilikumöl machen, da passt es zu dem Gang vielleicht dazu. Also wir sind in dem Thema Getränkebegleitung, ist die Küche bei uns schon sehr involviert.
Jetzt kommen wir gleich mal zum Schluss. Zeit verrennt wie immer eigentlich so ein bisschen. Es ist ja gerade so ein bisschen Rhabarber-Himbeer-Erdbeer-Zeit. Magst du in die Richtung? Also ich lieb's ja.
Gibt es einen, der das nicht mag? Gut, Rhabarber mögen viele nicht wegen der Säure, aber ich mag Säure. Ich bin ein Säure-Junkie.
Also ich bin ja mittlerweile so weit, also wir haben jetzt Anfang, Mitte April, dass ich ja mittlerweile sage, okay, eigentlich ist jetzt Zeit, auch japanische Spitzknitterich zu sammeln. Hatte auch dieses Rhabarber-Thema und einfach mal daheim zu sagen, was sind das für ein Kuchen? Ach, japanischer Spitzknitterich. Kuchen, glaube man überrascht jeden. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber schmeckt Rhabarber sehr ähnlich.
Ja, du hast ja diese Säurestruktur, die ist ja ähnliches. Ja. Aber ich mag tatsächlich Rhabarber und ich mag auch, wenn Rhabarber sauer ist. Ich mag aber halt auch, wenn Spargel zum Beispiel bitter ist oder dieses Herbe hat und nicht alles weggezüchtet ist. Das hat einen Grund, warum manche Gemüse oder manche Obstsorten eben sauer sind oder bitter sind oder herb sind. Und ich mag natürliche Geschmäcker und ich mag natürlich aber auch, wie gesagt, ich bin ein Säure-Junkie.
Hast du zum Schluss einen Tipp, sag ich jetzt mal, darfst du raussuchen, ob es jetzt Rhabarber, Himbeer oder Erdbeer ist, wie man zu Hause, sag ich jetzt mal, mit diesen Lebensmitteln, Produkten, die jeder kennt, sag jetzt mal, seine Gäste, die man daheim einlädt, nochmal überraschen kann.
Cool. Also ich, für zu Hause wirklich Rhabarber schälen, nur ganz leicht zuckern, kurz stehen lassen, da kriegt das so ein Fruchtwasser, das bildet sich einfach. Das ein bisschen abschütten, runter reduzieren, mit dem Rhabarber marinieren, Grischer-Joghurt, Rhabarber drauf, fertig.
Ja, dann probiert das aus.
Ja, brauchst du gar nicht. Weniger als manchmal mehr ist.
Probiert's aus und schickt mir die Bilder. Schreibt mir, wie eure Gäste darauf reagiert haben. Bin total gespannt. Aber oftmals liegt es tatsächlich in der Einfachkeit.
Also ich glaube, das ist der richtige Weg ist, glaube ich, Mut zur Reduktion zu haben. Also nicht das runterzukochen, sondern einfach vieles wegzulassen.
Und am Ende lächeln dann auch eure Gäste daheim.
Vielleicht.
Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ihr die Folge jetzt angehört habt. Wir sind am Ende, doch es ist, bevor wir jetzt aufhören zur Verabschiedung kommen, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort gehört dir. Ich glaube, das weißt du. Manche überrasche ich ja damit immer ein bisschen.
Also, ich hab's auch nicht gewusst, aber okay. Okay.
Wie, jetzt muss ich noch was sagen. Du darfst irgendwas noch sagen oder sag jetzt mal, was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht auch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, wo du dann alle mitgeben willst.
Ich glaube, wichtig ist, bleibt der Gastronomie treu, hört auf irgendwie böses Blut zu machen untereinander. Wir sitzen alle im gleichen Boot und ich glaube, die Zeiten werden nicht einfacher. Von daher unterstützt die Gastronomen unterstützen euch, dass ihr Geburtstage, Veranstaltungen, Hochzeiten feiern könnt und nicht alle jetzt traurig sein, weil vielleicht der ein oder andere Gastronom aus seinen bewegten Gründen einfach die Preise erhöhen muss. Weil was viele einfach nicht sehen, ist vielleicht die an Gästen sehen einfach nicht die Unternehmensstrukturen, sehen vielleicht auch nicht, was da wirklich gerade auf die Gastronomie zurollt, von wegen Benzinpreise, das heißt, die Weinlieferungen werden teurer, die ganzen Tischdecken werden teurer, wenn man nicht im Haus waschen kann. Die Preisspirale dreht sich und wenn der Gastronom die Preise erhöht, nicht immer gleich sagen, der macht sich die Taschen voll und gibt es nicht weiter, ganz im Gegenteil. Auch da wirklich versuchen, Gastronomie treu zu bleiben und vielleicht den Gastronomen so ein bisschen zu unterstützen.
Und dementsprechend sage ich, jetzt ist Donnerstag, wenn ihr die Folge hört. Reserviert euch einen Tisch für Freitag, Samstag. Vielleicht auch hier.
Genau, egal wo. Alle Kollegen, wir sitzen, wie gesagt, alle Kollegen brauchen Gäste, von daher.
In der Region, in der ihr wohnt. Dann haben wir den
genau.
Jetzt schön gespannt.
Richtig, auch wenn es Bielefeld ist.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Thorsten, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir gerne. Verbringen jetzt ja gleich noch ein bisschen.
Genau, wir kochen noch ein bisschen Spätzle unter anderem und wird gut.
Und dann freue ich mich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr gern wie immer 5 Sterne da lassen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir haben es ja schon ein bisschen verraten. Geht rüber nach Nürnberg. Wohin genau? Das könnt ihr euch noch überraschen lassen. Und nach Nürnberg, ich überlege jetzt gerade, irgendwie dieses Jahr bis jetzt bayernlastig, aber ich verspreche euch, nach Nürnberg gibt es ganz lange kein Bayern mehr. Sondern auch
Saarland. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland.
Auch Saarland. Ich war noch nie im Saarland, habe ich festgestellt. Nachdem ich das festgestellt habe.
Sebastian Sandor, ganz wichtig, der freut sich. Der kann quasseln ohne Ende. Der braucht es.
Wird es mich jetzt dieses Jahr definitiv auch in Saarland verschlagen. Auch so viel sei schon mal versprochen. Und ganz viele, ganz tolle Gäste warten 2026 noch auf euch. Also, freut mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Wir verabschieden uns, Thorsten. Danke.
Gerne. Gute Zeit. Spaß hat's gemacht.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.